SRF 1.
.30 Uhr, Rendezvous. Das sind die Mittagsinformationen von Radio SRF. Liebet und vermehret euch. China schwenkt um auf eine Dreikind-Politik. 12 Jahre lang hat das System Netanyahu in Israel funktioniert und nun hängt Premier Netanyahus Zukunft ausgerechnet von einem ehemaligen Weggefährten ab. Wollten Sie schon Ihr Erspartes nachhaltig anlegen? Vorbildliche oder gar Pionierbanken gibt es in dem Bereich unter den 15 größten Schweizer Banken nicht, zeigt eine Auswertung von WWF und PwC. Und die Abstimmungskontroverse zum Antiterrorgesetz. Bietet das Gesetz einen besseren Schutz vor Terroranschlägen oder ist es eine Gefahr für die Grundrechte von uns allen? Das Streitgespräch im Rendezvous um 1. Zur Sendung begrüßt Sie Ivana Pribakovic. Nur ein Kind ist erlaubt. Das galt in China 35 Jahre lang. Mit entsprechenden Folgen. Das Land ist überaltert, so sehr, dass sich zum Teil gar keine Arbeiter mehr finden lassen. Und das in einem Land, das bisher mit einem riesigen Wirtschaftswachstum glänzen konnte. Vor 5 Jahren kam die Zwei-Kind-Politik und bald dürfen oder sollen nun Paare 3 Kinder auf die Welt stellen. Martin Aldrovandi in Shanghai, wie prekär ist denn die Lage in China zurzeit?
Noch ist es nicht so prekär, aber die Lage, die spitzt sich natürlich zu, wenn nämlich immer weniger Nachwuchs sozusagen bereitsteht und die Bevölkerung altert. Ein Demografieexperte hat mir kürzlich vorgerechnet, dass bis 2035 auf eine Person über 65 in China nur 2,4 Personen im arbeitsfähigen Alter kämen. Im Jahr 2050 wären es dann sogar nur noch 1,5 junge Personen auf eine Person über 65. Und wenn das wirklich so weit kommt, dann ist das natürlich besorgniserregend.
Statistisch gesehen bekommt eine Chinesin 1,3 Kinder. Das ist in etwa die Zahl, wie sie in Japan oder auch in Italien vorkommt. Macht sich da China nicht so große Sorgen?
Ja, der Unterschied ist halt, dass zum Beispiel Japan sich bereits eingestellt hat auf eine alternde Bevölkerung. Die ganze Infrastruktur wie Altersheime und so weiter, das gibt es in China noch viel zu wenig. In vielen Teilen ist China auch immer noch ein Entwicklungsland und auf ein relativ hohes Wirtschaftswachstum angewiesen. Das ganze Sozialsystem ist auch noch nicht entsprechend ausgebaut. Deswegen ist eine rapide Alterung für ein Land wie China eine riesige Herausforderung und deshalb gibt es ja auch bald eine Rentenreform. Also langfristig müssen die Menschen hier wohl auch länger arbeiten, als später in Pension gehen.
Und was denken Sie, wird diese Drei-Kind-Politik den Bevölkerungsrückgang umkehren können?
Nein, das denke ich nicht. Das denkt eigentlich niemand. Es ist ein Schritt, der relativ spät kommt. Zu spät. Auch die Zwei-Kind-Politik, die kam zu spät vor rund 5 Jahren. Die Regierung hat aber angekündigt, dass entsprechende Maßnahmen getroffen würden, um eben die Menschen zu unterstützen, zu motivieren, kann man vielleicht auch sagen, mehr Kinder großzuziehen. Details dazu sind aber noch keine bekannt.
Wir haben jetzt über die Folgen für China gesprochen. Von einer überalterten Gesellschaft. Jetzt aber global gesehen, in Bezug auf die Ressourcen der Erde und die Ernährung von immer mehr Menschen, ist ja diese Entwicklung ja nicht nur schlecht.
Ja, das kann man so sehen. Ich denke, das Wichtigste ist sicher, dass die Leute das eben selbst entscheiden dürfen. Also ob sie überhaupt Kinder wollen und wenn ja, wie viele. Und nicht, dass der Staat hier Vorschriften macht. Da gibt es ja auch immer noch den Vorwurf der krassen Geburtenkontrolle in Xinjiang zum Beispiel, Stichwort Zwangssterilisation von Uigurinnen. Das ist einfach unglaublich. Und ich denke einfach auch so die damalige Ein-Kind-Politik, das war halt von Anfang an ein Fehler.
Danke nach Shanghai, Martin Aldrovandi, für diese Einordnung und damit zu den weiteren Nachrichten mit Corsin Kavietzl.
Große Banken und Versicherungen in der Schweiz müssen in Zukunft transparenter darüber informieren, was der Klimawandel für ihr Geschäft bedeutet. Das heißt, welche Finanzrisiken für sie durch den Klimawandel entstehen. Das hat die eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA entschieden. Die großen Banken und Versicherungen müssen ab Juli etwa offenlegen, wie sich klimabezogene Risiken auf ihre Strategie auswirken. Die neuen Transparenzregeln sollen helfen, den Schweizer Finanzplatz nachhaltiger zu machen, so die FINMA. Ob jemand alt genug ist, um Zigaretten kaufen zu dürfen, das ist für das Verkaufspersonal nicht immer einfach zu erkennen. Noch schwieriger wird es, wenn das halbe Gesicht durch eine Schutzmaske verdeckt ist. Die Maskentragpflicht hat daher offenbar zu mehr verbotenen Zigarettenverkäufen an Jugendliche geführt. So habe sich im Kanton Zürich der Verkauf von Tabakprodukten an unter 16-Jährige Anfang dieses Jahres im Vergleich zu 2020 mehr als verdreifacht, meldet die Zürcher Fachstelle zur Prävention des Suchtmittelmissbrauchs. Das zeigten Testkäufe, die das Blaue Kreuz im Auftrag des Kantons durchführte. Die Fachstelle empfiehlt deshalb, die Kundinnen und Kunden immer nach einem Ausweis zu fragen. Letzten Winter sind rund 14% aller Bienenvölker in der Schweiz gestorben. Das ist rund 1 Prozentpunkt mehr als im Vorjahr, wie der Imkerverband Apisuisse schreibt. Es zeigen sich große Unterschiede bei den Kantonen. Deutlich geringere Verluste gibt es unter anderem in Basel-Stadt und Basel-Landschaft, im Jura und in Schaffhausen. Im Kanton Tessin hingegen hat sich die Zahl der toten Bienenvölker in den letzten 3 Jahren von Winter zu Winter verdoppelt. Ein Grund für den aktuellen Winterverlust könnte das sogenannte chronische Bienenparalyse-Virus sein, das zum ersten Mal vermehrt aufgetreten sei, so der Imkerverband. Viele Afghaninnen und Afghanen, die in Afghanistan für die britischen Truppen gearbeitet haben, werden in Großbritannien aufgenommen. Das Aufnahmeprogramm werde beschleunigt, sagte der britische Verteidigungsminister der BBC. Denn mit dem Abzug der britischen Truppen würde die Gefahr für die lokalen Mitarbeiter immer größer. Laut Schätzungen könnten sich mehr als 3000 afghanische Mitarbeiter und deren Familienmitglieder in Großbritannien ansiedeln. Rund 1300 haben dies bereits getan. Das britische Militär zieht sich zurzeit aus Afghanistan zurück, genauso wie das US-Militär und andere internationale Truppen. Das Wetter: heute und morgen ist es meist sonnig, im Süden sind die Wolken etwas zahlreicher. Mit schwacher Brise werden heute im Norden um 21 Grad erreicht, im Süden um 23 Grad. Morgen wird es wärmer mit Höchstwerten um 24 Grad, lokal gibt es dann 25 Grad.
Alle gegen einen, alle gegen Benjamin Netanyahu. So lässt sich die Situation in Israel zurzeit beschreiben. Die Gegenspieler von Langzeitpremier Benjamin Netanyahu wollen eine Koalition bilden und zurzeit sieht es wirklich so aus, als würde eine Ära enden. Die zentrale Figur im Bündnis, das Links-, Mitte- und Rechtsparteien vereinen würde, ist der Chef einer kleinen Partei, Naftali Bennett. Frage an unsere Nahost-Korrespondentin Susan Brunner: Wer ist der Mann?
Er ist der Sohn jüdisch-amerikanischer Eltern. Nach seinem Militärdienst als Offizier bei den israelischen Streitkräften gründete er in den USA eine Softwarefirma und wurde damit Multimillionär. Dann stieg er in die Politik ein und Benjamin Netanyahu war sozusagen sein Mentor. Bennett diente Netanyahu unter anderem als Erziehungs- und Verteidigungsminister. Als Politiker ist Bennett Pragmatiker und Hardliner zugleich. Er ist gegen einen palästinensischen Staat, befürwortet die Annexion weiter Teile des Westjordanlandes und brüstete sich auch schon damit, er habe viele Araber getötet. Er will aber auch, dass die palästinensische Bevölkerung in den besetzten Gebieten weniger schikaniert wird, zum Beispiel mit Checkpoints. Und in Israel setzt er sich für mehr wirtschaftlichen Ausgleich ein.
Naftali Bennett war lange ein politischer Verbündeter, ein Weggefährte Netanyahus, Sie haben das gesagt. Wieso wendet er sich jetzt gegen ihn?
In israelischen Medien wird der Zwist zwischen Bennett und den Netanyahus oder Netanyahus Likud zuweilen genüsslich ausgebreitet. Bennett löste sich irgendwann vom großen Netanyahu und gründete seine eigene Partei. Diese Undankbarkeit soll besonders Netanyahus Frau Sarah sauer aufgestoßen sein. Und als Bennett 2018 nochmals Verteidigungsminister werden wollte, gab ihm Netanyahu einen Korb und übernahm das Amt gleich selbst. Israelische Medien berichten, diese Ohrfeige für Bennett stamme von Sarah Netanyahu. Wegen ihr sei Bennett auch 10 Jahre lang bei Netanyahus Zuhause nicht mehr eingeladen worden. Und nun sehe Bennett eine einmalige Gelegenheit, selbst Premier zu werden. Etwas süße Genugtuung auch für die Kränkungen der Netanyahus.
Israel war eben fast 2 Wochen im Krieg mit der Hamas in Gaza. In israelischen Städten kam es zu Gewalt zwischen jüdischen und arabischen Bürgerinnen und Bürgern. Warum will denn Naftali Bennett einen Regierungswechsel ausgerechnet in einer solchen Krisensituation?
Man muss sehen, der Krieg mit der Hamas begann ja ausgerechnet dann, als Bennett seine Bereitschaft zeigte, Teil einer Regierung ohne Netanyahu zu werden. Als der Krieg begann, brach Bennett die Koalitionsverhandlungen mit den Netanyahu-Gegnern ab und es sah aus, als würde er wieder zu Netanyahu zurückrennen. Doch dann sah er, der Gaza-Krieg hat Netanyahu nicht gestärkt. Die israelische Bevölkerung weiß, dass auch der x-te Krieg mit der Hamas nichts Entscheidendes verändert hat für sie. Und deshalb wohl getraut sich Bennett nun doch wieder am Stuhl Netanyahus zu sägen.
In Israel gab es bei der Regierungsbildung in den letzten Monaten immer wieder Überraschungen. Das haben auch Ihre Antworten vorhin gezeigt. Wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass es wieder eine Überraschung gibt diesmal?
Ja, jetzt sind wirklich alle Augen auf Bennett gerichtet. Denn ob eine Anti-Netanyahu-Koalition zustande kommt oder nicht, hängt im Wesentlichen von Bennett und Netanyahu ab. Kippt Bennett, wie schon so oft wieder, und unterstützt im letzten Moment doch wieder Netanyahu? Oder gelingt es Netanyahu, dem Meister politischer Schachzüge, auch wenn er schachmatt ist, die Koalition Bennetts doch noch zu verhindern?
Sagt Susan Brunner im Rendezvous. Danke für diese Einschätzungen. Und so geht's in der Sendung weiter. Schauen Sie den Louvre an, mitten im Herzen von Paris, sagt die neue Chefin des Louvre.
Regardez le Louvre, il est au cœur de Paris. Il n'est pas simplement un lieu de conservation et de préservation, il est un lieu de transmission.
Das Museum sei nicht nur ein Ort, an dem Kunst aufbewahrt werde, es sei auch ein Ort des Austausches. Mit der ersten Direktorin des Louvre wird das meistbesuchte Museum der Welt ein ganz neuer Ort. Ein gewollter Neuanfang in Paris und viele ungewollte Neuanfänge in der Schweiz, in der Kulturszene. Sie ist geschrumpft. Alles neu machte der Mai nicht nur für diese Künstlerinnen und Musiker, sondern auch politisch änderte sich einiges. Zum Beispiel auch schwarz auf weiß zwischen der Schweiz und der EU. Das illustrieren die Worte des Monats Mai kurz vor eins. Zuerst aber zum Thema nachhaltig Geld anlegen. Nachhaltigkeit ist das Schlagwort der Stunde. Nachhaltigkeit verkauft sich gut, das wissen auch die Schweizer Banken. Wird es allerdings konkret, ist es damit in vielen Bereichen nicht weit her. Das zeigt die Rangliste, die die Umweltschutzorganisation WWF zusammen mit dem Beratungsunternehmen PricewaterhouseCoopers erstellt hat. Vorbildliche Banken oder Pioniere sind unter den 15 größten Schweizer Banken nicht zu finden. Verglichen mit dem Ranking vor 4 Jahren gibt es aber Verbesserungen. Klaus Sammann.
Auf den ersten Blick sieht die Nachhaltigkeitsrangliste der Banken ähnlich aus wie vor 4 Jahren. Keine der größten 15 Banken schneidet wirklich gut ab. Die einen, konkret die Basler, die Basel Landschaftliche, die Berner und die Zürcher Kantonalbank sowie Raiffeisen und die Schweizer Ableger der Grossbanken UBS und Credit Suisse sind mittelmäßig. Die Aargauische und die Luzerner Kantonalbank stehen als Nachzügler ganz unten auf der Liste. Thomas Wellacott, der Chef von WWF Schweiz, ist ernüchtert.
Ja, das ist etwas enttäuschend, gerade auch wenn man die Dringlichkeit eben der Klima- und Biodiversitätskrise anschaut. Da haben wir schlicht nicht die Zeit, da jetzt einfach lange zu machen, sondern das muss rasch gehen. Ich glaube, es ist auch eine verpasste Chance.
Denn die Art, wie Banken und private Geld investieren, habe einen großen Einfluss auf Umwelt und Klima. Und der Schweizer Finanzplatz hätte gute Voraussetzungen, um international Pionier zu werden. Aber dazu müsste mehr geschehen, ist Thomas Wellacott überzeugt. Zwar hätten viele Banken unterdessen in ihrem eigenen Betrieb Maßnahmen für mehr Nachhaltigkeit umgesetzt, doch im Kerngeschäft happere es noch, stellt der WWF-Chef fest und macht ein Beispiel.
Wenn Sie heute zum Beispiel einen Anlagefonds kaufen und nicht wissen, ob da Kohle- und Erdölfirmen drin sind, dann haben sie da große Umweltrisiken, aber auch ganz große ökonomische Risiken, die damit verbunden sind. Und wenn mich mein Bankberater nicht darauf aufmerksam macht und da nicht beraten kann, dann ist das für mich als Kunde ein Problem.
Eine Bank, die in diesem Bereich und ganz allgemein schlecht abschneidet, ist die Aargauische Kantonalbank. Christine Honecker, die Leiterin Kommunikation und Nachhaltigkeit, bedauert das sehr. Sie weist aber darauf hin, dass das Ranking nur berücksichtige, was eine Bank bis Ende 2019 unternommen habe.
Und es ist so, da waren wir mit unseren neuen Produkten, die eben ganz positiv bewertet werden würden, noch nicht so weit, haben die noch nicht lanciert und an die Kundinnen und Kunden gebracht, was uns jetzt dieses schlechte Ranking eingebracht hat.
Unterdessen stünde Ihre Bank viel besser da, ist Christine Honecker überzeugt. So bietet die Aargauische Kantonalbank zum Beispiel grüne Anleihen an und auch grüne Hypotheken. Aber
da waren vielleicht Konkurrenzinstitute etwas schneller wie wir.
Räumt die Leiterin Nachhaltigkeit ein und betont, wie wichtig das Rating von PwC und WWF für die Aargauische Kantonalbank sei.
Das zeigt uns auch, dass wir noch Nachholbedarf haben, das wissen wir auch. Und wir möchten uns auch im nächsten WWF-Rating ganz klar verbessern und daran arbeiten wir mit Hochdruck.
Das müssen die untersuchten Banken auch, denn nicht nur PwC und WWF werden genau hinschauen, auch die Finanzmarktaufsicht FINMA will, wie sie heute Morgen angekündigt hat, künftig kontrollieren, ob die Banken ihre Klimarisiken kennen, also wissen, was mit dem Geld passiert, das sie oder ihre Kunden anlegen, wenn die Temperaturen oder die CO2-Preise oder beides weiter steigen.
Der Louvre in Paris, das meistbesuchte Museum der Welt und der Ort, in dem zum Beispiel Da Vincis Mona Lisa ausgestellt ist. Der Louvre bekommt erstmals in seiner 225-jährigen Geschichte eine Chefin, gewählt und ins Amt eingesetzt von Präsident Macron selbst. So wichtig ist das Amt. Die Erwählte heißt Laurence Descartes, ist 54, Kunsthistorikerin und soll im Louvre einiges anders machen. Dass sie das kann und sich auch an Tabuthemen wagt, hat sie schon als Chefin des Pariser Musée d'Orsay bewiesen. Unser Frankreich-Korrespondent Daniel Voll berichtet.
Ein Museum sei eine Echokammer der Gesellschaft, sagt Laurence Descartes im Interview auf dem Sender France Inter. Ein Museum bewahre nicht nur Kunst auf, es vermittle Kunst in der Mitte der Gesellschaft. Im Fall des Louvre gelte dies bereits beim Standort im Zentrum von Paris.
Le musée est une chambre d'écho de la société. Le musée n'est pas coupé de la société, il est au cœur de la cité. Regardez le Louvre, il est au cœur de Paris, il est au cœur d'une des plus grandes capitales du monde. Il a toujours reflété le monde qui l'entoure. Il n'est pas simplement un lieu de conservation et de préservation, il est un lieu de transmission.
Geographisch braucht Laurence Descartes für den Wechsel zum Louvre bloß einen kleinen Sprung. Seit 4 Jahren leitet sie am gegenüberliegenden Ufer der Seine das Musée d'Orsay. In dieser Zeit hat sie dieses Museum für die Kunst ab Mitte des 19. Jahrhunderts bis 1914 entstaubt und mit verschiedenen Ausstellungen ein breites Echo geweckt. Zum Beispiel vor 2 Jahren mit einer Ausstellung über die Rolle schwarzer Modelle von der Romantik bis ins 20. Jahrhundert. Die Schau lockte innerhalb von 3 Monaten über 500.000 Besucherinnen und Besucher an. Oder eben jetzt die erste große Ausstellung in Frankreich über die Schweizer Malszene um 1900. Gezeigt werden über 70 Werke, die zum großen Teil in Frankreich noch nicht zu sehen waren. Bereits das Musée d'Orsay gilt als mächtiger Museumsdampfer. Im Vergleich zum Louvre ist er aber ein kleines Boot. Der Louvre hat 5-mal mehr Ausstellungsfläche und stellt beinahe 10-mal so viele Kunstwerke aus. Die Sammlung des Louvre deckt von der Antike bis zum 19. Jahrhundert auch einen deutlich weiteren Zeitraum ab. Auch wenn der Louvre noch immer nicht Kunstwerke aus allen Kulturen und Kunstrichtungen ausstelle, sagt Laurence Descartes, so erhebe das Museum dennoch einen universellen Anspruch. Dies interessiere sie.
Il n'y a pas tous les arts, il n'y a pas toutes les civilisations et les cultures au Louvre, mais il y a une vocation universelle du Louvre. Et c'est ça qui m'intéresse, ce potentiel. Et dans ce potentiel, le Louvre peut être pleinement contemporain, parce qu'il peut s'ouvrir précisément au monde d'aujourd'hui tout en nous parlant du passé, en donnant pertinence au présent par le poids du passé.
Sie wolle im Museum die Vergangenheit für die Gegenwart erschließen. Eines der ersten Projekte in diesem Zusammenhang, sie will die byzantinische Kunst aus der Sammlung des Louvre in einer neuen Abteilung zusammenführen, denn heute seien Kunstwerke aus Byzanz auf verschiedene Departemente verteilt. Die byzantinische Kultur sei so nicht lesbar.
Aujourd'hui, on ne lit pas cette civilisation qui est perdue dans plusieurs départements du Louvre. C'est une collection magnifique qui mérite un département à part entière, bien sûr.
Vergangenheit und Gegenwart besser zusammenbringen gehört ausdrücklich zum Auftrag, den die künftige Präsidentin des Louvre mit ihrer Ernennung vom Élysée und aus dem Kulturministerium erhalten hat. In einer Beziehung dagegen will Laurence Descartes keine Kompromisse eingehen. Leonardo da Vincis Gemälde Mona Lisa soll seinen festen Platz im Louvre behalten und nicht auf Reisen gehen, wie dies die frühere Kulturministerin Françoise Nyssen gefordert hatte. Dafür sei das Bild viel zu fragil, wie alle Konservatoren wüssten, sagt Descartes.
C'est une œuvre très fragile, je le sais, tous les conservateurs le savent. Et c'est un des bonheurs aussi des grands musées du monde que d'aller voir certaines œuvres dont on sait qu'elles ne bougeront pas.
Schließlich sei es auch ein guter Grund, ein Museum zu besuchen, weil man dort mit Sicherheit bestimmte Bilder sehen könne. Diese Sicherheit ist im Fall von Mona Lisa für den Louvre Gold wert. Da Vincis rätselhaftes Porträt ist mit Abstand der stärkste Publikumsmagnet. Vor der Pandemie zog das Bild im Durchschnitt täglich rund 30.000 Besucherinnen und Besucher an. Bis 2019 hatte der Louvre Jahr um Jahr neue Publikumsrekorde melden können. Zuletzt waren es über 10 Millionen Besucherinnen und Besucher. Im Zuge der Pandemie sind die Zahlen auf 2,7 Millionen eingebrochen. Im Vergleich zum Vorjahr ein Rückgang von über 70%. Dies entspricht ziemlich genau dem Anteil ausländischer Touristen, die normalerweise das größte Kunstmuseum der Welt besuchen. Sie sind für die finanzielle Sicherung des Louvre lebenswichtig.
Daniel Voll aus Paris. Wir konnten lange nicht ins Konzert oder ins Theater. Wir wollten uns nicht unbedingt ein teures Bild kaufen in der Corona-Krise. Wer wusste schon, wohin das Ganze wirtschaftlich führen würde? Das Bundesamt für Statistik zeigt jetzt auf, was die Pandemie mit Kulturschaffenden oder Personen mit kreativen Berufen in der Schweiz gemacht hat. Die Zahl der Kulturschaffenden hierzulande ist im letzten Jahr um 5% gesunken. Ivan Liebeherr.
Insgesamt 298.000 Leute wurden 2020 zu den Kulturschaffenden gezählt. Verglichen mit dem Jahr davor hat fast jeder und jede 20. in der Kulturtätige die Arbeit verloren. Der Rückgang im Kultursektor fällt damit etwa gleich stark aus wie im Gastgewerbe. Die Statistik definiert die Kulturwirtschaft allerdings sehr breit. Erfasst werden generell Tätigkeiten, bei denen Kreativität zentral ist. Dazu gehören das Kunsthandwerk ebenso wie journalistische Berufe, Werbeagenturen oder die Videospielindustrie. Entsprechend zeigen sich in der Statistik beträchtliche Unterschiede. In Grenzen hielt sich der Rückgang bei den Kulturschaffenden im engeren Sinn, beispielsweise bei Musikerinnen in einem Orchester. Die Zahl der Erwerbstätigen sank hier um 2%. Markanter war der Rückgang bei sogenannten nicht-kulturellen Berufen im Kultursektor. Dazu gehört administratives Personal in Kulturbetrieben. Das Minus hier betrug 6%. Noch schwieriger war die Lage im Corona-Jahr 2020 bei den kulturellen Berufen außerhalb des Kultursektors, beispielsweise für eine Grafikerin. Hier sank die Zahl der Erwerbstätigen um 8%. Betroffen waren besonders selbstständiger Werbende. Was die Statistik weiter zeigt, bei den Frauen nahm die Zahl der Kulturschaffenden stärker ab als bei den Männern und in ländlichen Gemeinden ging die Zahl der Kulturschaffenden um über 12% zurück, in Städten fiel der Rückgang weniger stark aus, 4%. In der Grossregion Zürich nahm die Zahl der Kulturschaffenden auch 2020 zu, um 3,5%.
Ivan Liebeherr. Die Sendung «Rendezvous» gibt's auch im Internet auf srf.ch/audio. Auf den Button «Rendezvous» klicken. Aufbruch und Abbruch. Zwei Schlagworte zum Monat, der heute endet. Zuerst hat der Bundesrat große Corona-Lockerungen bekannt gegeben und damit einen Schritt zurück zur Normalität gemacht. Und dann sagte die Schweiz auch noch Nein an die Adresse der EU. Daniel Hubacher mit einem Rückblick auf diesen Mai, der mit Fug und Recht als außergewöhnlich bezeichnet werden darf.
Bis auf das Wetter war eigentlich zuerst noch alles gut in diesem Mai.
Es ist auch klar, dass jetzt der Schritt, der kommt Anfang Juni, ist ein mit Abstand der größte Schritt, das wir gemacht haben seit lang, oder?
Der Gesundheitsminister konnte weitere Lockerungen in Aussicht stellen und selbst Casimir Platzer, der Gastro-Suisse-Präsident, war für einmal halbwegs zufrieden mit dem Bundesrat.
Wir sind überaus erleichtert. Unsere Branche musste lange ausharren. Jetzt aber dürfen wir endlich auf eine vollständige Öffnung der Restaurants hoffen.
Und nun ist es also soweit. Drinnen zum Beispiel im Restaurant darf man wieder sitzen und essen. Draußen darf man fast alles. Apropos draußen, die Schweiz ist draußen, wie Bundespräsident Guy Parmelin dem Volk erklärte.
Der Bundesrat hat entschieden, die Verhandlungen über den Entwurf des institutionellen Abkommens zu beenden.
Natürlich waren die Reaktionen auf diesen historischen Entscheid heftig. Endlich habe der Bundesrat Rückgrat gezeigt gegenüber der EU, hieß es vor allem von Seiten der SVP. Das werde für die Schweiz Konsequenzen haben, befürchtet auf der anderen Seite der Präsident der Grünliberalen, Jürg Grossen.
Also der Bundesrat hat heute einen Fehlentscheid historischer Dimension getroffen. Er hat die EU vor den Kopf gestoßen, meines Erachtens. Er will mit den unmittelbaren Nachbarn der Schweiz keine gut geregelten Beziehungen mehr haben. Es wird sehr zum Nachteil der Schweiz sein.
Alles halb so schlimm, meinte Außenminister Ignazio Cassis.
Für den Bundesrat ist klar, die Schweiz und die EU bleiben auch in Zukunft durch eine enge Partnerschaft verbunden.
Dann ist ja gut. Und dem Volk bleibt nur die Hoffnung.
Aber ich vertraue darauf, dass sie einen Plan haben.
Nun, wir werden sehen. Nicht planlos, sondern gezielt hat die Hamas in diesem Mai Israel angegriffen. Israel hat zurückgeschossen, der Nahostkonflikt hat die Welt während Tagen in Atem gehalten. Hunderte Menschen starben, die meisten Opfer gab es auf palästinensischer Seite. UNO-Generalsekretär Antonio Guterres rief beide Seiten verzweifelt auf, die Gewalt zu stoppen. Mehr blieb auch diesmal nicht zu tun.
Fighting must stop. I appeal to all parties to heed this call. United Nations is actively engaging all sides towards an immediate ceasefire.
Zurzeit ruhen die Waffen, doch für wie lange ist unklar. Längere Zeit hat sich die Klimajugend nicht mehr gemeldet oder man hat sie vielleicht hinter den Masken zu wenig gehört. Nun, in diesem Mai hat sie sich zurückgemeldet. Sie ist wieder da, durchaus laut zum Teil. Dieser junge Klimaaktivist allerdings mag's nicht so rebellisch, er möchte lieber gut schweizerisch pragmatisch zum Ziel gelangen.
Wenn wir mit zu radikalen Forderungen versuchen, vorwärts zu kommen, werden wir ziemlich schnell abgeblockt. Das heißt, es muss wirklich ein gemeinsames Erarbeiten der Lösung vonstatten gehen, was halt aber auch heißt, dass es dann vielleicht doch eher übermorgen wird.
Morgen, morgen, nur nicht heute. Das ist die Ausrede eines jeden Bewegungsmuffels. Und Ausreden waren Werner Kiese ein Gräuel. In diesem Mai ist der Mann, der einmal sagte, Muskeltraining muss keinen Spaß machen, aber ist schlicht nötig, gestorben. Der Unternehmer und Fitnesspionier wurde 80 Jahre alt und starb an einem Herzversagen. In einem Radiointerview erzählte er einmal, warum er es nicht für unhöflich hält, älteren Leuten im Tram keine Sitzgelegenheit anzubieten.
Wir stehen ja so nett auf im Tram, wenn Alte kommen. Aber wir müssen es nicht schonen. Eigentlich müssen wir es jagen, damit sie immer in Bewegung sind. Wie die brauchen das Training mehr als die Jungen.
Die Worte des Monats Mai, ausgewählt von Daniel Hubacher. Bald eins, im ersten und vierten Gelegenheit, um sich eine Meinung zu bilden für die Abstimmung vom 13. Juni zum Bundesgesetz über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus. Oder verkürzt zum Antiterrorgesetz. Ida Glanzmann sieht fast nur Vorteile aus dem Gesetz, Ronja Jansen fast nur Nachteile. Argumente gibt's ja gleich in der Abstimmungskontroverse nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Corsin Kavietzl.
Paare in China dürfen künftig 3 Kinder haben, statt nur 2. Das hat die Kommunistische Partei beschlossen, wie die staatliche Nachrichtenagentur meldet. Damit will die Politik auf die Überalterung der Gesellschaft reagieren. Große Banken und Versicherungen in der Schweiz müssen ab Juli transparenter darüber informieren, welche Finanzrisiken für sie durch den Klimawandel entstehen. Das hat die eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA entschieden. Die Zahl der Kulturschaffenden in der Schweiz ist im Corona-Jahr 2020 um rund 5% zurückgegangen. Das zeigt eine Auswertung des Bundesamts für Statistik. Der Rückgang sei vergleichbar mit jenem im Gastgewerbe.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.